Ja, hallo Marianne, ich freue mich tierisch, dass du bei uns bist. Wir hatten uns ja schon das ein oder andere Mal über menschliche Reife und in verschiedene Richtungen unterhalten. Jetzt sind wir an dem Thema, wie ist denn das mit Selbstreflexion und Qualität in all diesen Menschenarbeiten? Aber bevor wir natürlich anfangen, wer bist du denn erstmal? Würde ich dich bitten, ganz kurz dich mal vorzustellen.
Also, ich bin Marianne Nolde, Diplompsychologin, eigentlich im Ruhestand, aber nicht so ganz richtig, weil ich stattdessen schreibe und die Inhalte ein bisschen verbreite. Ich war 36 Jahre vorzugsweise am Familiengericht als Gutachterin tätig und bin auch selbst geschieden, habe Patchwork erlebt und bin von daher in dem Bereich umfassend unterwegs. Und das hat sich später noch so erweitert um die Themen Trauer und Tod. Also Trennung, Trauer, Tod sind jetzt so meine Themen.
Okay, das hört sich ja erstmal jetzt nicht so positiv an, dass man jubeln würde. Also Trennung, Trauer, Tod, könnte man auch sagen, fängt alles mit T an. Ich habe gesehen, du hast ja im Prinzip noch ein zweites Buch geschrieben. Das war ja auch eine sehr persönliche Motivation. Kannst du dazu ein bisschen erzählen?
Also das war über die Sterbebegleitung meiner Mutter. Und die Verbindung dieser drei Themen hat sich eigentlich für mich so ganz organisch ergeben. Ich habe schon als Gutachterin eine ganz wunderbare Familientrauerbegleiterin kennengelernt bei meiner Arbeit, die Mechthild Schröter-Ruhpieper, und habe damals schon gesagt, das, was die macht, das bräuchten eigentlich, also für verwaiste Kinder zum Beispiel, das bräuchten eigentlich unsere Trennungskinder auch. Ne? Da habe ich schon gesehen, das sind Themen, die sehr, sehr gut ineinander passen. Und inzwischen mache ich tatsächlich in ihren Ausbildungen auch Gastreferate über Trennungstrauer und hoffe, dass von ihr Ausgebildeten das tatsächlich dann auch mal Trennungskindern zugutekommen lassen. Und traurig ist es eigentlich erstaunlicherweise nicht besonders. Ich habe ganz, ganz viel von den Trauerbegleitern gelernt. Also, obwohl ich schon so lange Psychologin war, habe ich festgestellt, dass sie ganz viele, ganz tolle Werkzeuge sich geschaffen haben, dass die mit Herzblut wirklich Familien begleiten in Trauersituationen mit dem Ziel, dass Gefühle sein dürfen. Ne? Dass Gefühle sein dürfen, dass die ihren Platz brauchen. Und eigentlich findet man da sehr viele sehr lebensfrohe Menschen. Also es ist eigentlich eine ganz schöne Verbindung dieser Themen. Und Tod ist auch so interessant, dass ich selber das in der Sterbebegleitung erlebt habe und von ganz vielen gehört habe, dass das eine sehr intensive und sehr gute Zeit sein kann, wo dadurch, dass einem so die Vergänglichkeit bewusst wird, plötzlich das Jetzt und das ganze Leben einen ganz anderen Wert und eine andere Qualität bekommt und eine andere Intensität. Also es ist nicht so freudlos, wie man denken könnte. Eigentlich gar nicht.
Gut, jetzt hört sich's erstmal, wenn man sich das so überlegt. Also Tod ist ganz klar, auch wenn du sagst, es ist gar nicht so traurig. Also wenn ich das höre, denke ich erstmal, Tod ist traurig.
Ja, das ist jetzt auch falsch ausgedrückt. Das ist nicht so, dass es nicht traurig ist. Aber wenn zum Beispiel wie im Fall meiner Mutter eine mit dem Leben völlig versöhnte 91-Jährige jetzt gerne gehen will und auch noch in einem tiefen Glauben verankert, dann ist das tatsächlich nicht so dramatisch. Wenn jetzt aber mein Kind sterben würde, ja, dann würde ich bestimmt nicht sagen, dass das was Schönes ist. Oder wenn mein Mann sterben würde jetzt. Ne?
Und die Idee ist
Aber
ja, also ich stelle mir das so vor, ich habe ja in dein Buch auch ein bisschen reingeschaut, also du hast im Prinzip, ihr wart ja völlig versöhnlich, wenn ich es jetzt mal, also man hatte so das Gefühl, am Ende des Buchs ist die Geschichte auch zu Ende, alle sind versöhnt im Reinen, alles ist gesagt worden und alles ist erledigt worden. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ein gedanklicher Idealfall. Also.
Ich hätte da auch noch mehr Bedenken gehabt, das so zu schreiben, wenn mir nicht so viele Leute auch solche Geschichten erzählt hätten. Also es ist nicht so etwas Ungewöhnliches. Ich habe sogar einen Bericht über ein Hospiz gesehen, kurz danach, wo Leute, die noch im Sterbeprozess waren, also die Leute, die jetzt im Sterben begriffen waren und die Angehörigen sagten, eigentlich ist das die beste Zeit in unserem Leben bisher. Also es einfach wegen dieser Intensität, wo plötzlich so viel wegfällt, was unwichtig ist. Also das ist vielleicht so eine Chance, die da drin liegt. Damit will ich aber nichts irgendwie beschönigen oder schönreden. Darum brauchen wir ja die Trauerarbeit, weil so viele Leute in einer Trauersituation stecken, die einfach ganz furchtbar ist und die man nicht damit alleine lassen kann. Ne? Also wenn das jetzt einfach immer nur alles schön und gut wäre, dann bräuchte man da ja nichts mehr. Und diese Trauerarbeit, die braucht man im Grunde nicht nur nach Tod, die bräuchte man im Grunde auch nach Trennungen. Das ist, denn diese Trennungen, wo Eltern auseinandergehen, wo Kinder damit leben müssen, ist ja auch eine große Verlusterfahrung.
Also im Prinzip, wenn ich versuche mal, dich zu verstehen, also im Grunde ist es, jeder Verlust ist gleich, also ist ähnlich das Gefühl zumindest von Trennung und Tod. Also der eine Verlust ist vielleicht, sagen wir mal, auf jeden Fall sehr zeitlich determinierbar, wenn du eine Familie sich trennt oder dein Partner trennt sich, dann ist das natürlich nochmal was anderes, aber das Verlustgefühl oder das Gefühlsleben, was dazu gehört, ist vielleicht das Gleiche. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hast du ja beschrieben, dass Gefühle auch gefühlt werden wollen. Und das fand ich was sehr, sehr Interessantes, weil ja auch gerade in den Gesellschaftswissenschaften wird ja sehr gerne sehr schnell ein Deckel drauf gemacht. Also du musst dich jetzt wieder besser fühlen.
Ja.
Und dann werden allerlei Methoden gemacht, dann kommt sowas Historisches wie ein Trennungsjahr oder ein Trauerjahr. Das haben wir ja in unserer heutigen Zeit so gut wie nie. Was ist denn deine Idee zu Gefühle müssen auch wirklich gefühlt werden? Also was heißt das?
Also in Bezug auf die Kinder heißt das, dem habe ich ja ein eigenes Kapitel in dem Trennungsbuch gewidmet, weil ich dachte, ich wollte wirklich gern mal dazu so einen Perspektivwechsel verlocken. Mir haben ja unglaublich viele Eltern gesagt, nach der Trennung, also mein Kind vermisst überhaupt nichts, das fragt überhaupt nicht nach dem oder der, dem geht so prima. Und das wurde eigentlich immer als das Erstrebenswerte und das Gute dargestellt. Und eigentlich müsste man sich doch fragen, wenn jetzt ein Kind normalerweise ja zu beiden Eltern eine Bindung hatte, eine Bindungsperson ist jetzt weg und es macht dem Kind überhaupt gar nichts aus, ob das denn jetzt überhaupt so gut sein kann oder ob ich da nicht denken muss, oh, ist da irgendwas mit den Bindungen nicht so ganz in Ordnung. Und eigentlich müsste ich mich als Mutter oder Vater sogar freuen, wenn mein Kind mir zeigt, dass es traurig ist, dass der oder die andere gerade nicht da ist. Weil es ist ein ganz großer Vertrauensbeweis. Ne? Das heißt, das Kind vertraut mir, es kann mir seine Gefühle zeigen. Und das ist eigentlich was, worüber ich mich freuen kann. Und die Eltern verwickeln das dann oft damit, dass das ihr Schuldgefühl anspricht. Sie haben sich ja getrennt. Sie wollten ja jetzt ihr Kind auch nicht traurig machen. Ja? Und darum ist so ein bisschen der Impuls vielleicht, das wegzuhaben. Ne? Und dann zeigt das Kind das auch nicht. Und irgendwie die zu ermutigen, zu sagen, okay, dann seid einfach nur dabei sein bei dem Kind und nur sagen, Mensch, das ist aber auch traurig. Das verstehe ich, dass das traurig ist. Es reicht vollkommen aus. Die Kinder verharren da auch meistens gar nicht. Wenn das gesehen wird, das Gefühl, wenn das sein darf, dann fühlen die sich einfach auch geliebt und geschätzt und gesehen. Und dann kann 5 Minuten später das Thema auch schon gar nicht mehr da sein. Ne? Dann ist das vielleicht, dann kommt es wieder. Aber es ist so, die Trauerbegleiterin, die Mechthild Schröter-Ruhpieper, nennt das immer Pfützenspringen. Ne? Die Kinder springen da mal so rein und wieder raus. Und einfach Eltern diesen Mut zu machen, lasst eure Kinder das ruhig, das ist gut. Das ist gut für die, dass sie das verarbeiten können. Das ist im Grunde ein Kompliment für euch und hilft dem Kind und zeigt, dass das Kind also auch gute Bindungen hat und nicht einfach sagt, ach Gott, meine Bindungsperson wächst, auch egal, wird schon ein anderer kommen oder so. Das ist ja gar nicht das, was wir uns für unsere Kinder wünschen. Ja. Und es ist ja auch nicht so, die Kinder wollen einfach da nur ein Stück Mitgefühl. Die wollen einen damit ja nicht zwingen, dass man wieder mit dem anderen zusammenzieht. Ne? Die brauchen ja nur das Mitgefühl. Für die ist es eine traurige Situation. Ja, das ist so.
Und jetzt waren wir ja bei den Kindern, jetzt gibt es ja auch die Erwachsenenseite. Also im Prinzip, was gilt es denn da zu fühlen? Also immer im Hinblick, dass wir ja ganz viele Methoden und Ideen haben, dass sich hoffentlich alle wieder gut fühlen und keiner uns mit Schmerz belästigt.
Mhm. Da wäre es natürlich schön, wenn man auch nach der Trennung noch so ein ganz klein bisschen Empathie für den oder die andere mobilisieren könnte und so ein bisschen Feinfühligkeit noch hätte. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe jetzt einen neuen Mann getroffen, ich finde den ganz toll, der hat mich jetzt getrennt, wollte ich vielleicht schon eh, und ich weiß, mein Ex-Mann leidet noch schrecklich darunter, der wollte sich gar nicht trennen. Dann muss ich nicht unbedingt, wenn jetzt die Übergabe vom Kind ist, selig lächelnd mit meinem neuen Freund da stehen, zum Beispiel. Ja, also es sind einfach so Sachen, wo es eigentlich ganz gut wäre, wenn man versucht, auch immer im Blick auf die Kinder, um denen das nicht so schwer zu machen, zu versuchen, noch ein Stück weit respektvoll und empathisch mit dem Ex-Partner umzugehen. Ne? Und mir ist es zum Beispiel ja auch nur gelungen, indem ich dann selber gesagt habe, okay, ich brauche da jetzt für mich ein bisschen eine Begleitung, ich bin sehr verletzt, ich muss sehen, wie ich da rauskomme. Und ich habe mir wirklich jemanden gesucht, mit dem ich da meine Sorgen und Nöte besprechen konnte, um das nicht bei den Kindern alles, ne, dass das nicht irgendwie aus Versehen bei den Kindern landet. Das hat sich für mich sehr, sehr gelohnt.
Und das ist ja die eine Seite, noch so Empathie zu mobilisieren und vielleicht, wenn wir es auch mal, gutes Benehmen an den Tag zu legen. Also ich weiß ja nicht, wie weit man seinen Ex in irgendeiner Form so drangsalieren muss. Also das würde einem ja auch selber nicht bis ins Letzte gefallen. Also ein bisschen Eitelkeit darf ja nur auch jeder nur haben. Jetzt stelle ich mir das aber vor, ich begleite jemanden, der jetzt wirklich dann, also jetzt mal diese andere Variante, wo ich weiß, das ist der letzte Weg. Wie traurig darf ich denn da sein? Weil ich würde von der reinen Lehre her denken, damit ich da Qualität rüberbringe, muss ich stark sein, darf nicht weinen, muss immer irgendwie positiv umformieren und gehe dann raus und krache zusammen. Oder was denkst du denn dazu? Oder was sagst du?
Ja, das ist natürlich der Punkt mit der Authentizität. Ne? Also Kinder spüren ja, was mit einem los ist. Ne? Und es macht jetzt keinen Sinn, irgendwie so zu tun, wenn ich todtraurig bin, als wäre überhaupt nichts geschehen. Kinder müssen ja auch lernen, Gefühle überhaupt so zu erfassen, zu verstehen, was ist mit mir, was ist mit der Mama, was ist mit dem Papa. Und da tue ich ihnen jetzt auch keinen Gefallen, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Trauer komplett verheimlichen will. Aber das ist eine Gratwanderung. Manche Leute verstehen dann unter Authentizität auch, dass man da alles vor den Kindern rauslässt. Ne? Das ist eine Gratwanderung. Also die Kinder zu Partnern, dass die das alles irgendwie mit übernehmen müssen, so weit sollte es nicht gehen. Da finde ich, ist dann eben wirklich der Tipp, such dir jemand, der dich da begleitet und das soll nicht das Kind sein. Ne? Also man kann ja sagen, dass man da natürlich jetzt schon auch traurig ist, ne? Aber vielleicht kann man es noch mit irgendeiner positiven Botschaft verbinden, wenn es geht. Dass man ernsthaft vorhat, dass man so zusammenarbeitet, dass das Kind da jetzt aber keinen verliert.
Gut, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, also das ist die Kinderseite, jetzt sind wir ja auf einer Erwachsenenseite. Ich sehe, meine Mutter, mein Partner oder was auch immer geht jetzt den letzten Weg, wird also irgendwann in absehbarer Zeit sterben. Dann stelle ich mir ja auch von all dem, was so in Gesellschaft und Sozialwissenschaften gesagt wird, immer vor, also ich, der ich noch lebe oder leben werde, muss natürlich stark sein, darf denjenigen nicht mit meinen Gefühlen belasten. Und in meiner Fantasie ist das natürlich auch so, wenn du deine Mama begleitet hast, dann wird es ja nicht nur für dich positive Momente gegeben haben. Du wirst ja auch mal, die stärkste Seele wird ja auch mal schwach. Also wie geht man denn damit um? Was für eine Qualität darf denn da drunter stehen? Oder bist du dann die Starke, die bis zum Ende durchhält?
Ja, das würde ich jetzt nochmal auseinanderdröseln müssen, weil bei meiner Mutter war wirklich diese Sondersituation, dass sie ein halbes Jahr lang bei keinem meiner Besuche von was anderem gesprochen hat, als erstes, dass sie es jetzt wirklich leid ist, dass sie sich doch sehr freuen dürfte, wenn sie jetzt, wo sie gar nichts mehr tun kann, auch gehen könnte. Und wie gesagt, sie war so gläubig, sie ging hinterher so weit, sie war eine glühende Marienverehrerin. Ich bin dann in die Marienkapelle am Ort gegangen und habe für ihr Anliegen eine Kerze angesteckt. Ja, also das war natürlich jetzt eine ganz andere Geschichte. Aber nehmen wir mal so einen Fall, mein Partner stirbt oder gar mein Kind stirbt. Ja, natürlich wird man sich ein Stück aufrechterhalten, denn man muss ja die Situation irgendwie irgendwie begleiten. Es ist ja dann auch unglaublich viel Praktisches zu tun, was man tun muss. Ich würde aber nicht versuchen, die Situation vor dem Kind zum Beispiel zu verheimlichen. Also ganz schlecht ist zum Beispiel so, wenn man schon weiß, der Elternteil wird sterben und das ist jetzt auch sehr überschaubar, dem Kind zu sagen, nee, ist alles gut und der Papa wird bestimmt wieder gesund und das geht nach hinten los. Ne? Weil das Kind einem geglaubt hat und dann feststellt, ist überhaupt nichts von dem wahr, was meine Mama erzählt hat. Ne? Also da ist es schon angebracht, die Kinder ein Stück weit so aufzuklären. Also meinetwegen erst nach dem Motto, der Papa ist sehr krank, aber noch, ne, aber da gibt es jetzt noch eine Medizin und so. Und wenn dann irgendwann aber klar ist, die Medizin kann nichts mehr tun, dann ist es wohl unvermeidlich, dass man das mit den Kindern auch mehr oder weniger offen macht, damit die auch noch eine Chance haben, sich auch bewusst zu verabschieden.
Und bei diesen Überlegungen ist ja immer so, also egal in welcher Trauer ich jemanden begleite oder Form von Trennung, dann ist es ja die Aufgabe im Prinzip sicherlich im psychologischen und sozialarbeiterischen Sinne, den aufzubauen, zu versuchen, stark zu sein, eine gewisse Qualität an den Tag zu legen. Und zumindest ist es in meiner Praxis ganz oft so, wenn der andere schlechte Gefühle hat, dann ist immer gleich so ein Überschwung, vielleicht habe ich auch schlecht gearbeitet. Also man versucht ja so Sonnenschein zu machen, weil dann haben alle das Gefühl, wir haben gut gearbeitet. Das passt ja jetzt nur so halb zu deiner Idee, Gefühle müssen auch gefühlt werden. Also sicherlich hast du, ne, ist das eine besondere Situation, die du da beschrieben hast, aber wenn ich Gefühle, die auch gefühlt werden, dann heißt das, ich bin traurig, ich bin vielleicht auch wütend, weil du mich verlässt. Ich bin verärgert, dass ich mit dem ganzen Mist jetzt hier rumstehe, bis hin zu, ich kann nicht mehr, also all das kommt ja. Also wie weit geht denn Gefühle fühlen? Was heißt denn das? Also jetzt gerade auch im Erwachsenenbereich, gar nicht so sehr im Kontext zu den Kindern.
Also die Trauerbegleiter sagen ja, und das finde ich auch sehr schlüssig, Trauern ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Also Trauern ist quasi das, was anliegt, ne? Was man tun muss. Und was ich zum Beispiel sehr hilfreich finde, ist, dass da ganz viel mit Tun, auch mit rituellem Tun gemacht wird. Also da habe ich ganz viel von gelernt, auch für andere Situationen, in denen ich mich schwer tue, habe ich jede Menge Nützliches von da mitgenommen. Also und sei es nur von mir aus, man bemalt die Urne und das Kind macht auch noch seinen Fingerabdruck drauf oder man überlegt sich genau, wie man den Abschied gestaltet, was einem da jetzt wichtig wäre, dass das hinterher so eine Erinnerung ist, so habe ich mir das gewünscht oder so Rituale wie das erste Weihnachten, ja oft ein ganz furchtbares Date, man schmückt den Tannenbaum und schneidet ein Stück raus davon. Von dem Tannenbaum ein kleines Stück und bringt das aufs Grab. Ne? So dass quasi gemeinsam gefeiert wird. Und dieses kleine Loch im Tannenbaum, das ist dann auch ein Bild für das, was eben auch fehlt. Aber irgendwo ist dieser gestorbene Mensch mit einbezogen. Also die machen ganz viel darüber und auch ganz viel über dieses Gemeinschaftserleben, dass eben in Gruppen gearbeitet wird, dass man eben feststellt, oh, ich bin ja gar nicht alleine mit diesem Kummer. Andere sind da auch und mit denen kann ich mich austauschen und das meine ich damit, dass da so ein Platz ist, wo diese Gefühle sein dürfen und nicht so wie im Umfeld natürlich oft schnell dann der Wunsch ist, so jetzt ist aber, ja jetzt war es jetzt 4 Wochen traurig, jetzt muss auch mal gut sein, ne? Aber der Mensch ist nach 4 Wochen immer noch tot und es ist immer noch traurig, dass er tot ist und da ist ganz gut, wenn man dafür so einen fürsorglichen Platz hat.
Jetzt stelle ich mir das, also du hast ja in einem anderen Video von einer Supervisiongruppe geredet, also das heißt, dass man da im Prinzip ja auch seine Emotionen platzieren könnte, aber was machen denn jetzt all diese Menschen, die mit Menschen arbeiten und die jetzt vielleicht noch nicht den richtigen Platz gefunden haben und einfach Angst haben, wenn sie es ihren Kollegen erzählen, dass sie irgendwie, naja, sagen wir mal, als unprofessionell gelten, auch das gibt es ja, bis hin zu, dass immer diese Näheabgrenzung, das sind ja sehr schöne Worte, aber die müssen ja auch gelernt werden. Und Was sagst du denn dazu? Also, wo gehe ich denn da mit meinen Gefühlen hin? Welche Qualität gibt es denn da?
Also erstmal finde ich persönlich das sehr professionell, sich um die eigenen Gefühle zu kümmern, gerade wenn man mit Menschen arbeitet und eben so diese Selbstreflexion zu betreiben und zu sehen, wo stehe ich, was sind meine Werte, was treibt mich da um. Und da würde ich, also wenn ich jetzt Angst hätte, in einer Gruppe mich da zu zeigen, gibt es ja dann immer noch eine Einzelberatung, die man aufsuchen kann. Also wenn ich mir jetzt ganz unsicher wäre und hätte das Gefühl, das ist jetzt was, dann mag ich erstmal so nicht in einer Gruppe darüber reden, dann würde ich mir eben eine Person suchen. Aber ich fand eigentlich immer, dass Menschen, die sich dem unterziehen, in ihrer Arbeit oft auch eine gute Qualität hatten. Also ich würde das regelrecht als professionell bezeichnen. Wenn man sich dessen bewusst ist, dass man bei der Arbeit mit Menschen als Mensch ja auch mit sich als Instrument Mensch arbeitet und dass man das vielleicht auch immer wieder nett stimmt. So, ne?
Und wenn wir von diesem Instrument reden, was man nett stimmt, gibt es ja immer noch eine feine Linie. Also es ist ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber ich hatte schon mal Klienten, da ist mir derart Messer in der Hose aufgegangen. Also da hatte ich durchaus Schwierigkeiten, eine Impulskontrolle zu vollziehen. Und auch übrigens, wenn ich fertig war mit der Beratung, hätte ich noch stundenlang weiter drüber meckern können, weil das geht einfach gar nicht.
Genau.
Wie stimmt man denn das Instrument in solchen Fällen? Was würdest du denn machen?
Also zum einen würde ich sagen, es gibt auch Konstellationen, die gehen nicht gut zusammen. Ne? Also das gibt es ja auch. Und das ist ja auch gar nicht verboten. Ne? Es gibt ja wirklich so, wo man merkt mit dieser Person, das harmoniert nicht. Ich merke ja auch selbst, wenn ich zu einem Arzt gehe allein, passt der zu mir oder passt das irgendwie gar nicht? Reden wir sowas voneinander vorbei, dass ich mir besser einen anderen suche. Ne? Also man kann ja auch zu dem Schluss kommen, dass irgendwas so dermaßen schlecht harmoniert, dass es auch wiederum professionell ist, zu sagen, ich glaube, das funktioniert nicht gut. Ja. Das ist das eine. Wenn es nicht so ausgeprägt ist oder wenn ich gerade Lust habe, wahnsinnig über mich hinauszuwachsen, könnte ich natürlich auch versuchen, mit jemandem rauszufinden, was ist denn da, was mich da so triggert? Ne? Was hat denn dieser Mensch jetzt gerade da so an sich, was mit meinen Themen so interagiert, dass das so brisant wird? Ne? Also die beiden Möglichkeiten würde ich beide sehen, aber ich finde, das gibt es auch. Wenn man einen Therapeuten sucht zum Beispiel, da gibt es ja extra diese probatorischen Sitzungen, dass man sich da erstmal kennenlernt und dann zu dem Schluss kommt, jo, wir können miteinander oder das passt einfach nicht. Vielleicht da auch einfach realistisch sein, ist auch vielleicht ein Stück Selbstfürsorge, ne? Also ich habe zum Beispiel irgendwann in meinem Ruhestand dann gesagt, also ich mische mich jetzt nicht mehr in diese Rosenkriegsgeschichten ein. Das habe ich so lange gemacht. Ich bin jetzt nur noch Expertin dafür, für Leute, die sich gütlich trennen wollen, die das auch können, ne, die da vielleicht ein bisschen Unterstützung brauchen. Ich habe für mich beschlossen, mit 67, ich muss das nicht mehr haben. Ne, das könnte ich ja auch. Ich hätte ja ergänzend zum Buch, könnte ich ja jetzt irgendwie Eltern beraten, ne, so ich. Die kennt sich aus, die könnte es machen, aber ich habe beschlossen, nein, das habe ich so lange gemacht, das möchte ich am Rest meines Lebens nicht mehr machen.
Okay, und wenn ich das jetzt mal versuche, so ein bisschen zu greifen. Also im Endeffekt sagst du, es gibt einfach Menschen, die passen nicht zusammen. Ob das nun Gesellschaftswissenschaften sind oder nicht, ist wie es ist. Wenn man viel Motivation hat, kann man noch sehr in sich gehen und rausfinden im Kontext, warum das so ist. Aber was für eine Lernchance haben wir denn, wenn ich, also konntest du als Gutachter immer sagen, den begutachte ich nicht?
Nee, das konnte man nicht sagen. Da musste man schon wirklich einen Grund haben nach dem Motto, man war jetzt irgendwie verwandt, verschwägert oder sonst irgendwie was. Also tatsächlich wurde das dann gemacht. Nur wenn ich festgestellt habe, dass jemand schließen konnte, rauszufinden, ob er mit mir arbeiten will oder nicht, dann habe ich das auch mitgeteilt. Nur da war tatsächlich, lag das dann auf der Seite des anderen. Und das ist natürlich sowieso bei meiner Arbeit, finde ich, eine große Verantwortung. Man muss sich darüber klar sein, man wird den Menschen ja mehr oder weniger aufgenötigt. Ne? Die müssen mit einem arbeiten. Und damit muss ich natürlich als diejenige, die das macht, auch behutsam umgehen. Also ich habe immer versucht, so gut es ging, so ein bisschen Vertrauen erstmal herzustellen, dass die sich ein bisschen an mich gewöhnen konnten und irgendwie so einen Eindruck kriegen konnten, okay, das wird schon gehen. Ne? Also da hatte ich diese Möglichkeit nicht, aber das ist ja nochmal was anderes, so eine Begutachtung oder ob ich jemanden jetzt meinetwegen 1 oder 2 Jahre durch eine Therapie begleite.
Naja, sicherlich müssen wir ja oder dürfen in beiden Fällen mit unseren eigenen Gefühlen auch leben und alle Lernchancen nutzen. Und im Endeffekt sagst du ja, man kann daraus menschliche Reife auch entwickeln und vielleicht nicht ganz so idealistisch zu sein, dass alles immer schön läuft zusammen.
Nee, tut es nicht. Aber tut es auch in meinem Leben nicht, ne?
Nee, das ist schade. Aber wie übernehmen wir das denn jetzt professionell? Also wenn du noch irgendwie ein paar warme Worte hättest, um zu sagen, so können wir damit leben.
Ja, also je älter ich werde, umso eher kann ich damit leben, dass ich wahrscheinlich nicht ganz perfekt mehr werden werde. Ich bin es nicht und ich rechne auch nicht, ehrlich gesagt, nicht mehr damit. Aber ich habe schon große Lust, immer noch ein Stück was Neues zu entdecken, um mich weiterzuentwickeln. Und da war tatsächlich, um nochmal auf diese Begleitung meiner Mutter zu kommen, das war so faszinierend, dass diese Frau so Punkte, mit denen ich nie an ihr klarkam, zum Schluss sowas von elegant abgelegt hat. Ja, das war so faszinierend. Sie hatte schon eher so ein etwas... Also sie war eine Kümmerin, auch schon mal eher etwas übergriffig. Und wenn man dann nur ein Kind hat, ist das eventuell ein bisschen viel für das eine Kind. Ne? Also das war eher wenn das Problem. Und es war am Ende war das eine ganz geniale Loslasserin. Die hat ihren Enkel, von dem sie wusste, der muss jetzt in die Schweiz fliegen, den sieht sie nicht mehr wieder, telefonieren kann sie nicht, mit einem Segen entlassen. Also meine Mutter, wie sie noch Wochen vorher war, hätte sowas gar nicht gekonnt. Aber da habe ich gedacht, okay, wir haben doch alle noch ganz viele Chancen. Es kann doch noch mit 91,5 können noch Dinge möglich sein, die keiner erwartet hatte.
Ja, liebe Marianne, das ist ein
gutes Schlusswort, ne?
Also spitze, besser hätte ich es überhaupt nicht formulieren können. Also haltet durch, es kann auch besser werden. Marianne, ja. Ich danke dir vielmals. Ja. Es war sehr, sehr erhellend. Vielen herzlichen Dank.
Ja, ich danke dir. Hat mir viel Freude gemacht.